Diese Predigt trägt den Titel Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Woher stammt ein biblischer Terminus? Wo wird er zum ersten Mal erwähnt und in welchem Zusammenhang kommt er vor? Es ist nie ein Fehler, solchen Fragen im Wort Gottes ganz nüchtern nachzugehen. Seien es Begriffe wie das Wort, das Licht, die Sünde, oder Personen oder auch Namen, es lohnt sich allemal, dass man sich eingehend damit beschäftigt. Allein schon, weil wir ja davon ausgehen dürfen, dass Gottes weise Führung das berechtigte Interesse gerade bei denjenigen weckt, denen solches Wissen in rechter Weise enthüllt werden und zum Heil dienen soll. Das Wesentliche ist dabei aber nur den zu befragen, der das Wort selber ist, den der einzige Meister der Schrift ist, Jesus Christus. Denn sonst sind wir nicht gefeit vor falschen Schlüssen. Alles, was neben bzw. ohne Christus an biblischem Wissen erworben wird, liegt automatisch neben der Wahrheit und hat, so wie wir es weitergeben, jedes Mal dann weitreichende negative Auswirkungen für uns selbst und auch auf jene, die uns hören. Dieser Predigt liegt nun eine der wohl bekanntesten Begegnungen in der Bibel zugrunde, nämlich David und Goliath. Und dazu wird es nötig sein, uns eingehend mit Davids Kontrahenten zu befassen und zu sehen, was das für uns bedeuten kann. Beginnen wir mit der Gegend, in welcher die Philister ansässig waren, wo wir also zum ersten Mal das Wort Philistäer, das ist das Philisterland, in der Bibel erwähnt finden. Und das ist in 2. Mose 15, 14. Dort heißt es, wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Und Abraham Meister definiert in seinem Buch biblisches Namenlexikon dieses Wort folgendermaßen. Philistäer, das bedeutet Wanderung, Land der Wanderer, Land der Fremden. Und der heute verwendete Begriff Palästina kommt von der griechischen Form des Namens her, so wurde er nämlich von den Geschichtsschreibern Herodot und Flavius Josephus später für ganz Kanaan gebraucht. Am Anfang aber wurde mit Philistäa nur der Landstrich im Südwesten Kanaans bezeichnet. Seine Einwohner, die die Bibel Philister nennt, stammten ursprünglich von Ägypten her. Mizraim, der Sohn Hams, der Stammvater der Ägypter, wird in der Bibel auch als Stammvater der Philister genannt. Und schon im ersten Buch Mose begegnen wir diesem Namen, als da steht Mizraim, aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und die Naphtuchiter, auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtoriter. Und über Kaphtor, das ist Kreta, herkommend, hatten die Philister dann die früheren Einwohner, die Abiter, aus dem Gazastreifen vertrieben. Den historischen Hergang dazu finden wir an zwei Stellen, im 5. Buch Mose und beim Propheten Amos. Aber beachten wir auch hier, das Wort Gottes spricht gewollt nicht in erster Linie unseren Verstand an, sondern es zielt immer hauptsächlich zuerst auf unser Herz. Und dort wird es dann auch verstanden und angenommen oder abgelehnt. Es beleuchtet dabei eine viel wesentlichere Dimension, als menschliche Geschichtsschreiber erfassen können, nämlich den Hintergrund der Geschichte. Aber hören wir zuerst die politische Seite mit ihren Auswirkungen auf die ursprünglichen Bewohner von Philistäa. Da steht im 5. Mose 2, wie es den Abitern erging, die in Dörfern bis nach Gaza wohnten, die Kaphtoriter, die von Kaphtor ausgezogen waren, die vertilgten sie und wohnten an ihrer Stelle. Und im Buch des Propheten Amos lässt Gott uns dann aber den entscheidenderen Blick tun. Das zeigt uns wieder deutlich, wer die Geschichte der Menschheit lenkt. Dort steht in Amos 9, habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt und die Philister aus Kaphtor? Ja, wir können uns jetzt zwar nicht anmaßen, den Grund für derartige geschichtliche Veränderungen durch Gottes Hand zu verstehen, Sein Wort lässt aber den Vorhang der Geschichte weit genug offen, dass wir gewisse Zusammenhänge nicht übersehen können. Und wieder zielt das alles auf unser Herz, und da steht fürs Erste in Josua 13: Als nun Josua alt und wohlbetagt war, sprach der Herr zu ihm: Du bist alt und wohlbetagt geworden, doch es bleibt noch sehr viel Land einzunehmen. Dies aber ist das Land, das noch einzunehmen bleibt. Und dann sagt er nämlich: Alle Bezirke der Philister und das ganze Land Geschuri und so weiter. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir aufs Wort achten müssen, diese Stelle. Denn erst im nächsten Bibelbuch kommt die Fortsetzung der Causa Philister. Wohl auch als geschichtliche Tatsache, viel deutlicher aber als Herzensangelegenheit. Da steht dann in Richter 2: So ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben hatte. Das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche all die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten, nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten, die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Zidonier und Heviter, die auf dem Libanongebirge wohnten, vom Berg Baal Hermon an bis nach Lebo Hamat. Und sie dehnten dazu, dass Israel durch sie geprüft wurde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Wir leben hier in Europa, was das Historische betrifft, ja auch in einer sehr bewegten Zeit, die schnell und viel historisch Bedeutsames mit sich bringt. Medientechnisch werden unserer Generation wie keiner vor uns bestimmte, gefilterte Informationen über lokale und globale Veränderungen zugänglich gemacht. Wir sehen die Flüchtlingsmisere, man zeigt uns den islamischen Staat auf dem Vormarsch, wir haben mit wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen zu rechnen, die bis zum Zusammenbruch, ja bis zum Krieg bzw. Bürgerkrieg führen können. Und wir sehen nahezu die gesamte Christenheit immer weiter abdriften vom Wort Gottes, von der Gottesfurcht, von der gesunden Lehre. Seit Jahrzehnten kriegen wir mit, wie ein verfälschtes Evangelium verkündigt wird. Wie hieß es im letztzitierten Wort? Und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts wussten davon. Auch uns in unserem historischen Umfeld hat Gott etwas übrig gelassen, so wie all den Generationen vor uns, womit unser Glaubensleben persönlich geprüft wird, damit sich zeigt, ob wir, ob du und ich dem Wort Gottes treu bleiben, wie es uns der Herr und die Lehrbriefe in seinem Wort geboten haben und wie es uns seine Kraft und Gnade auch ermöglicht. Das ist ja der geistliche Kampf. Der Feind war auch bei uns schon vorher da. Der kommt nicht von irgendwoher, der ist längst im Lande. Kehren wir damit einmal zurück zu den Philistern. Schon seit den frühen Tagen der Glaubensväter waren sie präsent. Denn bereits als Abraham sein Volk und sein Vaterland verlassen hatte, so wie Gott ihn dazu aufgefordert hatte und er in das verheißene Land gekommen war, weilte er dort eine nicht geringe Zeit unter ihnen, wie es dann auch heißt, in 1. Mose 21, Abraham hielt sich lange Zeit als Fremdling im Land der Philister auf. Einmal mehr bestätigt sich so der Name für das Gebiet Land der Wanderer, Land der Fremden. Denn Abraham wohnte als Wanderer, als Fremdling mit Isaak und Jakob in Zelten. Er wartete ja auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und Abraham wurde dort aber nicht heimisch, vielmehr Hebräer hat man ihn genannt. Und dieser Name geht zurück auf das Wort Eber, das meint generell etwas Gegenüberliegendes. Und hergeleitet wird das Wort von Abar, das bedeutet hinübergehen. Wir sollten hier ganz besonders aufpassen und das alles im Herzen bewegen und auch behalten, denn auch wir sind in Christus hier nur Fremdlinge ohne Bürgerrecht, Hebräer im Sinne des Neuen Testaments. Und deshalb sagt uns Gottes Wort: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, so in 1. Johannes 2. Und Gott bekräftigt sein Wort an uns unter anderem auch damit, dass er eben nicht alles Feindliche und Verlockende vor uns her vertreibt, vor allem nicht schnell. Wir haben in Christus zwar die Verheißung, Überwinder sein zu dürfen, die das Land in Besitz nehmen dürfen und Erben des Reiches Gottes zu sein, aber unser irdisches Dasein, unser Christenleben ist gekennzeichnet von massiven Kämpfen und vielen Niederlagen, weil da noch ein Rest ist, der wohnen geblieben ist, der nicht vertrieben wurde. Und arrangieren kann sich ein Gotteskind nicht damit, das wäre über kurz oder lang sein Untergang. Und so setzt sich der Kampf jahrelang fort. Geist gegen Fleisch und Fleisch gegen Geist, das alte Ich, der alte Mensch in uns gegen die neue Natur, unsere Sorgen erheben sich gegen die Zusage Gottes, für uns zu sorgen, unsere existenzielle Angst, wieder die Hoffnung und die Zukunft im Herrn und nicht zuletzt Zweifel und Unglaube, die Sünde, kontra den Glauben Gottes, den er uns gegeben hat. David gegen Goliath. Deshalb lässt uns Gott manchmal ein schier unlösbares Problem gegenübertreten, ein übermächtiges Schicksal, aus seiner Hand eine Kampfansage an unseren schwindsüchtigen Glauben, der unter dem Einfluss alteingesessener Bewohner leidet. Und wer meint, das sei übertrieben, der möge sich mit Hiob jetzt gedanklich an das Grab seiner Kinder stellen. Es ist ein sehr bemerkenswerter Satz, den wir vorhin zitiert haben. So ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Jehoschuas gegeben hatte, um durch sie alle diejenigen zu prüfen, welche alle die Kämpfe um das gelobte Land nicht erlebt hatten, nur um ihnen davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten. Er hatte sie nicht in die Hand Jehoschuas gegeben. Wir wissen, was das heißt. Jesu Opfer ist ein vollkommenes Opfer, ohne Zweifel. Auf alle Verheißungen ist in ihm das Ja und Amen Gottes, ohne Zweifel. Der Kampf ist und bleibt des Herrn, ebenfalls ohne Zweifel. Aber er stellt uns mitten hinein, um uns seine Kriegsführung zu lehren an einem übermächtigen Gegner, den er eben zu diesem Zweck erhalten hat. In Gottes Wort finden sich, abgesehen vom Widersacher Gottes, dem Satan, ja noch etliche andere, wie zum Beispiel der ägyptische Pharao, auch Sanherib, der König von Assyrien, und andere größere und kleinere Angstgegner, allesamt mit dem Ziel, dass wir im Glaubensleben das eine lernen, wenn Gott auch nur einen Moment die Hand abtut, dann unterliegen wir, in allen Belangen, von den Größten bis zu den Kleinsten. Das ist uns allen bewusst, aber leider viel zu theoretisch bewusst. Daher viele bleibende Probleme. Auch David, der königliche Psalmdichter, durfte das erfahren und für uns aufschreiben im Psalm 68. Da steht, Gott ist für uns ein Gott der Rettung und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod und niemand sonst. Der absolute Souverän, Gott, ist der Einzige, der in Wahrheit und in Liebe mit unseren relativen Sorgen, Ängsten und Kämpfen richtig umzugehen weiß. Von Kindesbeinen an bis zu unserem Todestag hier. Von den kleinsten und tangierenden Bagatellen bis hin zu schrecklichen Katastrophen. Von himmelhoch jauchzender Freude bis hin zur tiefsten Betrübnis. Und er hat uns das alles wohl deutlich aufschreiben lassen, nur wir haben zu wenig darauf gehört. Ein Beispiel in Jesaja 46, hört auf mich, o du Haus Jakob und der ganze Überrest vom Haus Israel, ihr, die ihr mir vom Mutterleib an aufgeladen seid, von Geburt an von mir getragen worden seid, bis in euer Greisenalter bin ich dasselbe. Und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Ein weiteres Beispiel, das uns ganz deutlich die Kriegsführung zeigt, die wir längst gelernt haben müssten in den Kämpfen, in die wir gestellt sind, aber doch nicht allein gestellt sind. Ja, wer steuert denn die Wellen um uns her, in denen wir so oft fürchten, unterzugehen? In Jesaja 51 sagt uns der Herr, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, und hast des Herrn vergessen, der dich gemacht hat, der den Himmel ausbreitet und die Erde gegründet hat, und hast dich ständig gefürchtet, den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verderben. Wo ist nun der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilends losgegeben, dass er nicht sterbe und begraben werde und dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaoth. Zurück zu den Philistern. Die hatten seinerzeit eine eigene spezielle Staatsform, einen Fünf-Städte-Bund, bestehend aus den Orten Gaza, Askalon, Aschdod, Ekron und Gat. Und diese Namen sind die Grundlage für einige biblische Wortspiele aus Gottes Mund. Da steht zum Beispiel in Zephania 2, denn Gaza, das heißt die starke Feste, Gaza wird verlassen. Und Askalon, das Wort heißt nicht wankend, wird verödet werden. Astod, das heißt auch feste, starke, gewaltige. Astod soll am hellen Mittag fortgetrieben und Ekron heißt Ausrottung, und Ekron soll ausgerottet werden. Und in Micha 1,10 steht, in Gad, das Wort heißt Verkündigung, in Gad verkündigt es nicht, weint nur nicht. Und aus Gad kommt auch jener Riese her, der bis heute sprichwörtlich geblieben ist, in Verbindung mit dem Namen Davids, der Goliath. Und Goliath bezeichnete sich selber definitiv als Philister. Aber war er das wirklich? Es ist anzunehmen, dass er zwar in Gad gewohnt hat, aber kein gebürtiger Philister war, sondern ein übrig gebliebener Nachfahre der Enakiter, des Riesengeschlechts. Und das war seinerzeit so gekommen, das steht in Josua 11. Josua kam zu jener Zeit und rottete die Enakiter aus von dem Bergland. Von Hebron, von Debir, von Anab, von dem ganzen Bergland Judas und dem ganzen Bergland Israels. Und Josua vollstreckte den Bann an ihnen, samt ihren Städten. Und er ließ keinen Enakiter übrig bleiben im Land der Söhne Israels, außer in Gaza, in Gad und in Astor. Dort blieb ein Rest übrig. Und da mag auch Goliath seine Herkunft haben, dieser nahezu 3 Meter große Vorkämpfer, der jetzt Saul und seinem Heer als Philister gegenüberstand. Ein sehr überzeugendes Beispiel menschlicher Größe, nicht wahr? Nicht aber für Gott. Der Feind, der lügt. Und Goliaths dunkle Herkunft macht die Sache an sich noch komplizierter, wie es ja oft auch bei unseren Bedrängnissen geschieht. Unser Problem ist so schon schwer genug oft, aber man weiß oft nicht einmal, woher es genau kommt und wohin es sich entwickelt. Die Umstände sind oft so nebulos. Wir würden ja immer gern versuchen, jedes Problem, ob groß oder klein, in den Griff zu bekommen. Der Herr lässt das aber je länger, je weniger zu. Aus gutem Grund. Und besonders die Alten, die zieht er zum Ende hin mehr und mehr aus hier auf Erden. Je enger wir mit Christus wandeln, umso weniger haben wir unser Leben selber im Griff. Damit wir das Wort aus Psalm 27 buchstabieren lernen, der Herr ist meines Lebenskraft. Genauer gesagt, im vollen Wortlaut dieses Davidswortes, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Immer wieder stehen wir dabei vor einem Wort Jesu, das so wichtig ist zu verstehen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Goliaths Name bedeutet glänzend, so war von der Kraft her auch seine Erscheinung. Sehen wir uns das genauer an. Dafür hat unser alter Mensch ja einen Sinn. Er analysiert oft wie hypnotisiert stundenlang ein Problem in seiner Angst, liegt dabei nächtelang wach und isst sein Brot mit vielen Sorgen, statt auf den Herrn zu schauen und nicht auf den Gegner, nicht wahr? Also, in 1. Samuel 17 steht, in Vers 4, da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Ausgerechnet 6 mal 0,4375 Meter plus 225 ist 2 Meter 85 Körpergröße. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz, das sind etwa 60 Kilogramm. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken, und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen, das sind etwa 7 Kilo. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Herr, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister? Und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und im Vers 16 steht dazu: Dieser Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Jo, ist es ein Hohn, dass er sich exakt 40 Tage hinstellte? Die Verhöhnung, die hatte, was den Kampf mit den Philistern betrifft, ja immer Hochsaison. Kennen wir das nicht aus unserem Glaubensleben? Nicht meine ich die eigenen Hausgenossen oder Arbeitskollegen, nein, die Sache Gottes selbst und unser Stand, unsere Nähe zum Herrn und zum Vater wird von den Umständen, vom Feind, vom Geist, der in der Luft herrscht, hier ununterbrochen angefeindet und verhöhnt. Andererseits muss dem Philister diese Zeitspanne von Gott zugebilligt worden sein, und das hat seinen Zweck, 40 Tage. Dann war seine Lebenslänge aber auch zu Ende. Unwillkürlich hat jeder gläubige Bibelleser diesen Zahlenbegriff in Erinnerung. 40 Tage war unser Herr nach seiner Taufe in der Wüste. Aber lassen wir Gottes Wort selber sprechen. Steht in Matthäus 3. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist. Wir kennen die Sache. Hier sehen wir ein besonderes Prinzip, das es zu beachten gilt für den Gläubigen, wo es ja sogar am grünen Holz, an Jesus, so geschehen ist, nämlich, dass in den allermeisten Fällen nach einer wunderbaren Gottesoffenbarung, nach einer ganz gesegneten Zeit im Glaubensleben, eine schwere Prüfung auftaucht. Erfahrene Gotteskinder sind deshalb schon in einer Zeit der Freude sehr vorsichtig, weil sie wissen, dass die darauffolgenden Tage mit umgekehrten Vorzeichen zur Ehre Gottes sein werden. Wir sollten das vor allem den Neubekehrten immer gleich sagen, allerdings werden sie es kaum annehmen in ihrer ersten Liebe und Euphorie. Aber zum heutigen Thema passt diese Ermahnung doch recht gut. Recherchieren wir noch ein wenig weiter bezüglich des Begriffs der 40 Tage. 40 Tage und 40 Nächte regnete es während der Sintflut, im 1. Mose 7. Mose lag vor dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte lang, und er aß kein Brot und trank kein Wasser, im 2. Mose 34. Israels Kundschafter hatten das Traubental, das Tal Eschkol, 40 Tage lang ausgekundschaftet, 4. Mose 13. Erzählten dann aber von riesigen Enak-Söhnen und machten damit dem guten Land ein böses Geschrei, was Israel zusätzlich 40 Jahre Wüstenwanderdasein einbrachte. Und da ist noch einer. Elia stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Hesekiel dagegen musste auf einer Körperseite 40 Tage lang liegen bleiben und die Schuld Judas tragen. Und Jonas Botschaft lautete: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Wenn wir den Text aus Apostelgeschichte 1,3 noch dazu nehmen, wo steht: Seinen Aposteln erwies Jesus sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Dann erhärtet sich die Tatsache, dass die Zahl der 40 Tage in der Bibel einerseits eine Prüfungszeit darstellt und damit eine Gelegenheit für den Hohn des Feindes, andererseits aber immer mit Gottes Wirken in Gericht und Lehre zusammenhängt. In Goliath tritt bildhaft nun das nicht unübliche, diesmal aber so übermächtige, riesenhafte Problem vor die bangen Herzen des Volkes, des Heeres Israels. Und dem Goliath, dem wurde, ähnlich dem Tier in der Offenbarung, ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen reden durfte. Goliath wurde die Macht gegeben, 40 Tage lang zu lästern. Das Tier in der Offenbarung hat 42 Monate Zeit dazu. Hören wir uns Goliaths Auftritt noch einmal an. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister? Er stellt er selber die Frage. Und ihr seid Sauls Knechte? Ja, das ist der nicht unberechtigte Hohn. Sauls Knechte und nicht Gottes Knechte. Er wählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Jetzt hat er recht. Er streitet für uns der rechte Mann. Da hat er völlig recht. Einen Mann sollen wir erwählen. Wenn er mit mir kämpfen kann, sagt er weiter, und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Ja, das ist die Torheit des Feindes, die Gott ihm verordnet hat. Er muss um den einen fragen. Den einen, der der Schlange den Kopf zertritt. Immer wieder haben Jesu Feinde ungewollt Gottes Wort bestätigen müssen. Aber nun zurück auf jenes Kampfgebiet. Da steht im Vers 32, und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Paulus schrieb im Hinblick darauf an Timotheus: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Den 1. Timotheus 4, 12. Weiter im Text. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Ein Bild auf Jesus. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin, und der Herr sei mit dir. Wie wesentlich doch die tägliche Abhängigkeit von unserem Herrn in kleinen und großen Dingen des Alltags ist. Unsere geistliche Armut, jede Übung, die uns verordnet ist, darunter zu bleiben, damit der Herr unsere Herzen in der Erkenntnis üben kann, dass der Kampf allemal nur der seine ist. Deshalb scheiden sich hier jetzt ganz klar die Geister und damit auch die gottgegebenen Möglichkeiten. Ist gut sichtbar für jeden, der das zu unterscheiden gewillt ist. Saul, der vom Menschen Erbetene, sieht den kommenden Kampf mit menschlichen Augen und geht ihn mit menschlichen Mitteln an. Persönlich zieht er jetzt David seine Rüstung an und setzt ihm selber einen eisernen Helm auf seinen Kopf und legt ihm einen Schuppenpanzer um. Das ist aber nicht die Waffenrüstung Gottes für den Geliebten. Unser Herr Jesus kam in diese Welt in Niedrigkeit, als Säugling. Er, der Sohn Gottes, kam als Kind in eine arme Arbeiterfamilie. Er wurde sogar zum Flüchtlingskind, und er lernte dann ein einfaches, aber schweres Handwerk. seinen Dienstbeginn im und mit dem Reich Gottes stellte dann seine Taufe dar, dieses Bild auf den Tod, das aber nicht ihm, sondern uns zugedacht war. Er war auf Erden der Allerverachtetste und Unwerteste. Man sah auf ihn, aber er gefiel nicht, denn er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht, so steht es in Jesaja 53, Abvers 2. Und damit zurück zu David, noch als menschlich Gerüsteten. Er gürtet nun sein Schwert über und bemüht sich zu gehen. Noch hat er das ja nicht versucht. Es geht aber nicht. Er sagt dem König, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und so lesen wir, und David legte es von sich ab. Er legt es ab. Er legt ab von sich, was nicht für ihn bestimmt ist. Merke auf, o Christenheit. Eine Frage, wie gehen wir denn an schwere Dinge heran, an geistliche Kämpfe? Gerüstet? Wie? Mit menschlichen Mitteln? Ausgerüstet mit menschlichen Überlegungen? Gelehrt von irgendeinem irdischen Gamaliel? Von Büchern? Von Menschen, die im Herzen Gott doch ferne sind? Wie sieht es denn aus mit dem Glauben derer, die Theologie studiert haben? Können sie in den Kampf geschickt werden? Mit angelernten menschlichen Mitteln? David legte von sich ab, das ganze menschliche Getue, alle die nur zu menschlichen Mittel, all die menschenüblichen Kampfstrategien und die unzureichenden Überlegungen. Er legte das alles von sich ab, ab, ja, ab, alles. Sehen wir denn nicht längst, was die geistlichen Führer jetzt aus dem Schwert des Geistes Gottes machen in den Kirchen und Gemeinschaften? Sie halten Gottes Wort für überholt, für nicht mehr gültig, für nicht zeitgemäß. Sie halten sich selbst für klug und vermischen Gottes Wort, das, was sie davon übrig lassen, mit Bibelkritik, mit Psychologie und humanistischem Stolz und Eigensinn. Sie behaupten frech, Gott brauche uns. Dazu aber sagt Gottes Wort in Jesaja 5, weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen. Na, Rauschtrank für eine verführte, abfallende Christenheit, für die Gottes Gnade zur Verfügung gestanden wäre, ja immer noch zur Verfügung steht. Bei Paulus sieht das Ablegen alles Hinderlichen unter anderem so aus. Im Galater 1 lesen wir, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, besprach ich mich nicht mit Fleisch und Blut, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Auch David legt alles von sich ab, was ihm ein Mensch, der auf seine eigene Kraft vertraut, versucht hat, überzuziehen für den kommenden Kampf. Solche Leute sind ein zwar oft unerkannter, dafür aber umso fatalerer Fallstrick für jeden, den Gott in den Weinberg, in den Kampf schickt. Schlechte Ratgeber, Verderber. Im Übrigen wird hier von Gott etwas getan an Saul und David gleichzeitig. Es wird die Kluft erweitert und vertieft zwischen dem Bedürftigen, dem Armen, der auf Gott vertraut und auf alles, was Gott ihm gibt, und dem, der reich ist in sich selbst, wie auch steht in Lukas 16. Und diese Wirkung greift immer auf beiden Seiten. Wer mit dir redet, mit wem du redest, es entsteht dabei immer ein geistliches Resultat, das dich und den anderen in die oder jene Richtung befördert, immer weiter, hin zum Herrn oder weg von ihm. Die geistliche Weichenstellung, Segen oder Fluch, die geschieht in jedem Augenblick, bei jeder Entscheidung, in jeder Situation. Es kommt jede Sekunde darauf an, wie wir einer Sache begegnen, ob wir den Herrn kämpfen lassen, weil wir wissen und bedenken, dass der Kampf des Herrn ist, oder ob wir unser Brot lieber mit Sorgen essen und selber kämpfen. Das eine gereicht zum Heil, das andere zum Verderben. Überlegen wir uns das sehr wohl. Nicht nur einem der späteren Helden aus der Schar Davids wurde da von Gott ein Denkmal gesetzt, aber einen erwähnen wir hier. Den zeichnet Gott ganz besonders aus. Es ist Eleasar, der Sohn Dodos, der Sohn eines Achochitas. Er war unter den drei Helden mit David, als sie die Philister verhöhnten. Diese sammelten sich dort zum Kampf, als die Männer von Israel weggezogen waren. Er jedoch erhob sich und schlug die Philister, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert klebte. So verlieh der Herr an jenem Tag einen großen Sieg. An diesem Tag war das ganze Heer Israels gewichen, und wieder war es einer, der sich erhoben hat mit dem rechten Schwert in der Hand. Hören wir doch, wo möge unsere Bibel an unserer Hand kleben, auch wenn es vielleicht schmerzt. Zurück zu David selbst und zu dem, was Gott ihm gegeben hat in all den Jahren da draußen in der Wüste, wo ihn die Familie zum Schafehüten hingeschickt hatte. Das war ja sozusagen sein Kämmerlein. Dort hat Gott gesorgt für seine Ausrüstung und für seine Herzensbildung. Und David war ja nicht der Erste, dem so eine hervorragende Treffsicherheit zugeeignet war. In Richter 20,16 lesen wir, dass unter dem Volk der Benjaminiter 700 auserlesene Männer waren, lauter Linkshänder, die schleuderten alle einen Stein haargenau, ohne das Ziel zu verfehlen. Aber jetzt zurück zu David selbst. Da steht ab Vers 40 in 1. Samuel 17. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Die wird gezielt gesondert erwähnt. Die Frage ist, haben wir so etwas, was gezielt und gesondert erwähnenswert ist? Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch näher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Und jetzt kommt das Wesentliche. Nun kommt die Kriegsführung, wie David sie gelernt hat, in der Einsamkeit mit Gott, und wie er sie nun ausführt, in diesem schweren Moment, in großer Bedrängnis, eine Glaubenssymphonie in Not und in Gottvertrauen, die Davids Psalmen ja so oft kennzeichnet, so wie sie ihm sein Gott und Herr in das Herz gelegt hat. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer, mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Ja, welcher Feind könnte vor solcher Strategie bestehen? Und welche Furcht könnte das Herz eines Gläubigen dann noch lahmlegen, wenn er einhergeht im Namen des Herrn der Heerscharen? In Davids Psalm 124 lesen wir: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da möchte ich jetzt dazu ein persönliches biblisches Kleinod anfügen, auch ein Psalmwort Davids, 71,16: Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn, ich preise deine Gerechtigkeit allein. Ja, was hat mich der Herr aufgrund dieses Bibelwortes errettet? In wie vielen Situationen bis heute darf ich es verwenden, wenn eine große Gefahr auf mich zukommt, was halt ich als große Gefahr sehe? David schreibt in den darauffolgenden Versen dieses Gotteswortes und damit auch allen, die es lieb haben, zum Heil und zur großen Freude daran: Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt. Und bis hierhin verkündige ich deine Wunder. Auch verlass mich nicht, Gott, im Alter, und wenn ich grau werde, bis ich deinen Arm verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch kommen sollen. Gott, deine Gerechtigkeit ist hoch, der du große Dinge tust. Gott, wer ist dir gleich? Denn du lässest mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder aus der Tiefe der Erde herauf. Und damit zurück zum Kampfschauplatz. Angefangen hatte der Vorkämpfer der Philister mit seiner Schmährede. Denken wir daran, wenn uns nächstes Mal das Unheil angrinst und uns quasi fragt: Na, wo ist denn jetzt nun dein Gott? Ja, jetzt redet aber David weiter. Für David ist diese Sache, diese Person, dieses Riesenproblem, dem er hier gegenübersteht, zuallererst eine persönliche Angelegenheit mit und vor Gott. Dann aber auch eine, die durch sein Verhalten seine Familie betreffen wird. Und sie tangiert des Weiteren das in unmittelbar umgebene Gottesvolk, die Gemeinde, das ganze Heer der Gläubigen, wie immer die dann selber reagieren werden. Und es ist eine globale Angelegenheit geworden für die Menschheit und die Heilsgeschichte. Der junge David ist aber dort der Einzige, der das begriffen und richtig agiert hat. Indem David nämlich diese Angelegenheit bewusst zur Sache Gottes macht, kehrt er sozusagen die ganzen negativen Vorzeichen um, die Hilflosigkeit des gefallenen, sündigen Menschen verkehrt sich in Gottes Gnade und Kraft, der jetzt eingreift, weil es seine, weil es Gottes Sache ist und weil diese von David ganz zu Recht als Gottes Sache gesehen und auch gehandelt wird. David hätte den Arm Gottes aber nicht bewegen können, wenn dieses sein Verhalten nicht ausdrücklich Gottes eigener Wille gewesen wäre und nicht von jeher von Gott so gewünscht worden wäre und deshalb sein absolutes Gefallen gefunden hatte. Und das ist das Geheimnis dieses herrlichen Tages. Das ist das Geheimnis jenes Sieges und das ist das Geheimnis eines Menschen nach dem Herzen Gottes. Der in aller Augen Geringste wird von Gott hineingenommen in seinen Sieg. Und da stimmen sie nun alle überein auf ihre Art, die biblischen Personen, die uns als Vorbilder von Gottes Wirken vor Herzen stehen. Hiob, Mose, Elia und über ihnen allen der einzig eine, um deswillen alle diese in das Tun Gottes überhaupt eingebunden waren, weil es sein Geist ist, der sie treibt, seine Art, mit den Dingen umzugehen, der Gottessohn und Sohn des Menschen zugleich, Jesus Christus. Ein Hinweis noch zwischendurch, Davids Helden taten in der Folge größere Dinge als er. Sie siegten über mehr als diesen Riesen. Ein nicht unbekanntes Prinzip, nicht wahr? Die Frage ist nun, wie stehe ich den Problemen gegenüber? Betrachte ich das, was auf mich zukommt? Begegne ich dem in meinen eigenen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten? Oder gehe ich darauf zu, im Namen und in der Gnade Gottes? In unserem so bekannten Text steht praktisch das ganze Volk einem Riesenproblem in Eigenregie und Furcht gegenüber. Und nur einer geht darauf zu, im Namen Gottes. Und jetzt setzt David auf Gottes Treffsicherheit. Nachdem er laut vor allem sagt, an diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Und jetzt kommt dieser so unendlich wichtige Satz für uns. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, so dass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. Ein Wörtlein kann ihn fällen, so hat Martin Luther geschrieben und er hatte recht damit. Wenn es ein Wort Gottes ist, mit dem wir die Sache dem überlassen, dem Kampf und Feld zugleich zu eigen ist. Jetzt noch ein letztes Psalmwort Davids für heute, von dem Mann nach dem Herzen Gottes, aus Psalm 56, der Vers 10b. Das weiß ich, dass Gott für mich ist, und das darfst auch du wissen. Und mit einem Wort des Jüngers, den Jesus lieb hatte, möchte ich schließen. Kinder, ihr seid aus Gott. Und habt jene, und zwar die eines anderen Geistes sind als Christus, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Amen. Amen.